Herzlich willkommen zu Rechtverständlich, dem Podcast des Bürgerservice von Justiz NRW. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten über rechtliche Themen, die Sie als Bürger interessieren. Mein Name ist Julia Jacobs und heute darf ich Staatsanwältin Tina Langer begrüßen, um mit ihr über das Thema Cybergrooming zu sprechen. Frau Langer ist im sogenannten ZAK NRW, der Zentral- und Ansprechstelle für Cybercrime, tätig, wo sie sich insbesondere auch mit dem Thema Cybergrooming befasst. Herzlich willkommen, Frau Langer.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Langer. Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht den bereits abgespielten Podcast Ihres Kollegen gehört haben zum Thema Hate Speech, bräuchte ich, glaube ich, noch mal eine kurze Erläuterung, was man unter der Zentral- und Ansprechstelle für Cybercrime versteht. Können Sie mir das kurz erläutern?
Natürlich gern. Also die ZAK NRW, die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen, beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Computerkriminalität in all ihren Erscheinungsformen. Das heißt einmal mit der Computerkriminalität im engeren Sinne, also Hacking-Verfahren, Angriffe auf Datennetze und ähnliches, aber auch mit der Cyberkriminalität im weiteren Sinne, also mit solchen Taten, die mit der Verwendung spezifischer Mittel des Internets begangen werden. Und darunter fallen eben auch Straftaten wegen der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte oder Straftaten des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die mit einem digitalen Umfeld verknüpft sind.
Okay. Und was ist Ihre Aufgabe in dem Bereich? Also ich hatte es ja gerade schon angedeutet, aber vielleicht können Sie mir das auch noch mal ein bisschen genauer erklären.
Ich selbst bin als Staatsanwältin in der sogenannten Taskforce zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und der Verbreitung von Kinderpornografie in digitalen Medien tätig. Und wir befassen uns bei der ZAK NRW, wie der Name eben schon sagt, mit Straftaten wegen der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte, aber auch mit Straftaten wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, worunter eben auch die sogenannten Cybergrooming-Taten fallen.
Okay, Cybergrooming. Also den Begriff habe ich auf jeden Fall schon mal gehört und auch bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ob sich da jetzt aber alle so sicher sind, was das bedeutet, das könnte ich jetzt nicht beschwören. Was genau versteht man denn darunter?
Das ist natürlich, wie so oft im juristischen Bereich, nicht so leicht zusammenzufassen. Mhm. Aber wenn man eine grundsätzliche Definition aufstellen möchte, dann ist Cybergrooming das gezielte Ansprechen von Kindern, also Personen unter 14 Jahren, über das Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte.
Okay, das hört sich schrecklich an, aus Elternsicht und auch natürlich aus Nicht-Elternsicht wahrscheinlich. Cybergrooming heißt also Anbahnung, das habe ich verstanden, und dann mit dieser schrecklichen Zielrichtung. Gibt es auch eine, also wann würden Sie sagen, ist die Schwelle der normalen Kontaktaufnahme, wenn es denn sowas gibt im Internet zwischen Erwachsenen und Kindern, überschritten? Also ab wann würden Sie sagen, ist es wirklich Cybergrooming und ab wann ist es irgendwie ein nettes Gespräch oder ein netter Chat?
Natürlich ist die grundsätzliche digitale Kommunikation zwischen Erwachsenen bzw. Jugendlichen mit einem Kind straffrei. Mhm. Allerdings ist die Schwelle zur Strafbarkeit dann überschritten, wenn ein sogenanntes Einwirken auf ein Kind in einem sexuellen Kontext vorliegt. Also beispielsweise ein Einwirken mittels der Übersendung pornografischer Inhalte.
Okay.
Genauso ist Cybergrooming gegeben, wenn der Täter in der Absicht handelt, ein reales Treffen mit dem Kind zum Austausch sexueller Handlungen herbeizuführen. Mhm. Ein weiteres Beispiel ist auch, wenn der Täter in der Absicht handelt, an kinderpornografische Inhalte zu gelangen. Beispielsweise, indem er das Kind auffordert, eigene kinderpornografische Inhalte herzustellen und diese ihm dann zu übersenden.
Okay.
Entscheidend bei den Taten ist, dass es nicht zu dem sogenannten tatbestandlichen Erfolg immer kommen muss. Das heißt, es muss nicht tatsächlich zu dem realen Treffen mit dem Austausch sexueller Handlungen kommen oder zu der Übersendung kinderpornografischer Inhalte. Bereits das Einwirken selber ist von dem Straftatbestand erfasst.
Okay. Wie heißt der Straftatbestand selbst? Der wird ja nicht Cybergrooming heißen, oder heißt der so?
Inzwischen heißt der Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und ist damit auch ein Teil des sexuellen Missbrauchs.
Ah, okay. Verstehe. Jetzt stellt man sich vor, man ist in dieser schrecklichen Situation, sagen wir mal als Elternteil, und man hat das Gefühl, also mein Kind chattet mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, und vielleicht hat man da Einsicht und man sieht, okay, es ist so ein Fall eingetreten, oder man befürchtet, dass eben so ein Cybergrooming gegenüber dem eigenen Kind oder irgendeinem Kind vollzogen wird. Was sollte man dann tun?
Also unser derzeitiges Kernproblem ist tatsächlich, dass von den Betroffenen zu wenig Strafanzeige in den entsprechenden Sachverhalten erstattet werden. Und das ist eben unser großes Problem, denn ohne Kenntnis von den Straftaten können wir als Strafverfolgungsbehörden natürlich auch gar nicht tätig werden. Und das Ganze hat dann keine strafrechtlichen Konsequenzen für den Täter. Ja. Das heißt, ich kann nur dringend raten, den Betroffenen, aber auch allen Personen, die davon Kenntnis erlangen, dass man Strafanzeige erstattet. Mhm. Das geht bei jeder örtlichen Polizeibehörde auch online. Das geht in Nordrhein-Westfalen, aber auch beispielsweise unter der Website www.fragzebra.de, die aus einer Kooperation zwischen der ZAK NRW und der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen entstanden ist. Das ist eine Website, da können Kinder ganz einfach einige Felder ausfüllen, ein paar Screenshots beifügen und das Ganze so mit der Landesanstalt für Medien melden. Und bei einer strafrechtlichen Relevanz wird das Ganze an uns zur ZAK NRW zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.
Ah, sehr spannend. Ja, Screenshots haben Sie gerade erwähnt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Nicht nur das Anzeigen ist ja nun wichtig, um, wie Sie sagen, überhaupt mal Kenntnis der Behörden da herbeizuführen, sondern ja bestimmt auch sonstige Unterstützungsmöglichkeiten. Also wir haben Screenshots, die man machen sollte wahrscheinlich. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen zur Beweissicherung, wo man sagt, na, da kommen die Leute vielleicht nicht automatisch drauf, aber das wäre wirklich hilfreich, wenn sie das machen würden?
Tatsächlich sind in erster Linie Screenshots von der Konversation enorm hilfreich bei uns im Ermittlungsverfahren. Einmal natürlich zur Beurteilung der strafrechtlichen Relevanz, aber auch natürlich als Beweismittel. Ja. Darüber hinaus sind so Angaben wie, welche Plattform wurde genutzt, wann war der Chat überhaupt und welche Nutzernamen wurden sowohl von dem Täter als auch von dem Betroffenen selbst verwendet. Mhm. Darüber hinaus helfen uns auch immer alle Informationen weiter, die der Betroffene über den Täter mitteilen kann. Das kann natürlich Name, Alter, Wohnort, Rufnummer und sowas sein. Das kann aber auch das Profilbild des Täters, was der genutzt hat, sein. Oder auch jegliche Information, die der Täter in seiner Profilbeschreibung angegeben hat.
Ja, das ist bestimmt auch ein super wichtiger Hinweis, weil ich denke mal, wenn sowas auftaucht, sind die Leute, die das bemerken, wahrscheinlich sehr aufgeregt. Deswegen war das sicherlich gut, wenn man da ein bisschen strukturiert dran geht. Jetzt habe ich in den Medien, glaube ich, in irgendeinem von einem Fall gelesen, da haben dann, glaube ich, die Eltern versucht, diesen Täter zu treffen. Also die wollten den dann stellen und so. Wäre das empfehlenswert oder würden Sie sagen, das geht vielleicht jetzt ein bisschen weit mit der Unterstützung?
Ich kann da tatsächlich nur davon abraten, sich mit dem Täter zu treffen. Einmal natürlich, weil bereits unklar ist, wer sich eigentlich tatsächlich hinter dem Account verbirgt, sodass das natürlich für jeden Gefahren mit sich bringen kann bei einem realen Treffen. Darüber hinaus besteht natürlich bei so einem Treffen dann auch immer die Gefahr des Beweisverlustes. Also der Täter wird eventuell gewarnt, kann Beweismittel löschen, die dann im späteren Verfahren nicht mehr aufgefunden werden kann, sodass der Nachweis gegebenenfalls erschwert werden kann. Besser ist es deswegen, tatsächlich immer unmittelbar Strafanzeige zu erstatten und das weitere Vorgehen dann den Behörden zu überlassen.
Alles klar, das habe ich mir schon gedacht. Also wir sagen am besten sofort zur Polizei, im besten Fall schon mal was sichern, auf jeden Fall nichts löschen, ne? Genau. Auf den Handys oder sonstigen Geräten. Okay. Jetzt wäre es ja natürlich am allerbesten für alle, wenn es überhaupt nicht, sowas überhaupt nicht stattfinden würde oder ermöglicht würde. Was können denn Eltern oder sonstige verantwortliche Personen tun, um das zu verhindern? Gibt es irgendwelche präventiven Tipps oder Plattformen oder sonstiges, die Sie empfehlen können?
Ich denke, vollständig vermeiden lassen sich so Cybergrooming-Taten heutzutage nicht mehr, was insbesondere mit der vermehrten Nutzung von Social-Media-Kanälen, Online-Spielen und so weiter seitens der Kindern mit sich führt. Was ich allerdings empfehlen kann, ist einmal, dass man die Kinder über das Phänomen des Cybergroomings rechtzeitig aufklärt, damit sie entsprechende Situationen auch frühzeitig erkennen können. Darüber hinaus ist es auch wichtig für Eltern, sich mit ihren Kindern über das Nutzungsverhalten in den sozialen Medien auszutauschen und auch für die Eltern, dass sie sich selber regelmäßig über die aktuellen Apps informieren, da sie diese sich ja ständig weiterentwickeln und ändern. Es ist auch empfehlenswert, dass das Vertrauensverhältnis mit den Kindern gestärkt wird. Das muss jetzt nicht immer gegenüber der Eltern sein, das können ja auch Geschwister, Lehrer oder sonstige Vertrauenspersonen sein, dass sich die Kinder einfach, sobald ihnen irgendwas unangenehm ist in den sozialen Medien, sich frühzeitig auch einer anderen Person anvertrauen. Darüber hinaus gilt es natürlich immer, vorsichtig bei der Preisgabe der eigenen Daten zu sein, insbesondere natürlich gegenüber Personen im Internet, da man die ja nicht persönlich kennt und unklar ist, wer sich hinter dem digitalen Gegenüber verbirgt. Für Eltern bleibt dann auch noch die Möglichkeit, in bestimmten Apps Einstellungen zum Kinderschutz zu treffen. Mhm. Also beispielsweise, dass das Kind dann auch nicht von jeder Person, die sie nicht mal kennt, kontaktiert werden kann. Ja. Sowas ist auch immer hilfreich, um die Cybergrooming-Taten ein bisschen einzuschränken.
Das sind diese Privatsphäre-Einstellungen, ne, bei diesen diversen.
Genau, richtig. Die sind pro Apps auch unterschiedlich. Da kann man ein bisschen austesten und sich mit seinem Kind vielleicht auch austauschen, was da nützlich sein kann und was nicht.
Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Frau Langer, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Das Thema ist sicherlich etwas belastend für viele Hörerinnen und Hörer, aber ja deswegen auch besonders wichtig. Deswegen ganz vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war unser Podcast Recht verständlich. Hören Sie auch demnächst wieder rein. Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber helfen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.